Aber es ist schön, ich freue mich hier zu sein, auch wenn es noch so ein Vierteljahr nach meiner Vorstellung und ein Vierteljahr vor Dienstbeginn ist. Aber freue mich dann im nächsten Jahr, dass es hier weitergehen wird. Und ich freue mich auch besonders auf diese Atmosphäre und die Gelegenheit der Gottesdienste hier am Sonntagabend, weil das neben dem normalen Gottesdienst nochmal ein ganz anderes Feld ist, wo ich so nochmal 25 Jahre zurückblicke nach der Wende, wo ich in Halle mit dafür gekämpft und gearbeitet habe, dass wir so einen Gottesdienst auf die Beine stellen für die Campus für Christusarbeit und die dann auch für uns eine große Bereicherung war. Und freue mich dann. Heute freue ich mich allerdings nicht so ganz, dass ich euch sie ein bisschen mit hineinnehmen muss in ein Thema, was nicht ganz so erquicklich ist, aber trotzdem, es gehört zum Leben dazu und das Kirchenjahr sagt, es gibt Punkte im Leben, wo man sich dafür Zeit nehmen muss. Es war kurz nach der Wende gewesen, auf einer IFES internationalen Studententagung in Bad Blankenburg in der Nähe und wir waren da mit verschiedenen Theologen zusammen, haben getagt, war eine Pause gingen dann die Franzosen, die Spanier raus, erstmal eine rauchen und wir Deutschen sagten, das kann ja wohl nicht wahr sein, seine Gesundheit so zu ruinieren, der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, was kann denn das für eine Haltung sein von diesen Spaniern und Franzosen und Engländern? Gut, der Tag verging, es wurde Abend, wir saßen gemütlich beisammen dann in der Lounge und ich holte mir ein Bier und setzte mich dann zu den anderen und die sprangen auf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du willst ein Kind Gottes sein, ein Christ sein, der Menschen, die Schwierigkeiten haben mit Alkohol, so ein schlechtes Vorbild bist. Und jeder hatte theologische Argumente für seine Lebensweise. Hat jeder recht irgendwo, aber trotzdem, so ganz verkehrt ist man auch nicht, aber was ist da der Maßstab? So eine ähnliche Situation können wir uns in Rom vorstellen, wo diskutiert wurde, darf man das Fleisch vom Markt kaufen und essen oder muss man lieber Hausschlachtung nehmen, weil man da weiß genau, was da drin ist. In so einen Streitfall hinein kommt Paulus und schreibt den Römern im Römer 14, Vers 7 bis 9, unser keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Auf einmal, ganz unvermittelt, sind wir mittendrin bei den letzten Fragen des menschlichen Daseins, mit denen sich keiner gern befassen möchte allerdings. Wenn es im November Zeit ist, wo ich bei den Senioren sage, wir wollen heute uns doch mal Gedanken über den Tod machen, dann sehe ich die Begeisterung in den Augen der Senioren aufleuchten. Herr Pfarrer, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Thema, was uns von morgens bis abends beschäftigt, wenn wir die Zeitung aufschlagen, wen hat es diesmal erwischt, bis zum Abend mit der Frage, wenn man sich ins Bett legt, wird es mich morgen treffen. Und dann kommen wir hierher, wollen Unterhaltung, Abwechslung. Und was kriegen wir? Wieder dasselbe Thema vor Augen, wo ich sage, ja, okay, ich verstehe es, aber immer nur mit Angst davor, das Thema vor sich herzuschieben und davor wegzulaufen, ist auch keine Art und Weise, damit umzugehen. Man muss dem was entgegensetzen können, statt nur dem auszuweichen. Martin Luther schrieb ein Büchlein von der Bereitung zum Sterben und da sagt er ziemlich am Anfang schon, man muss mitten im Leben an das Sterben denken. Und nicht erst im Sterben. Und dann muss man im Sterben an das Leben denken und dann gerade nicht an den Tod. Im Leben an das Sterben denken, das fällt vielen schwer. Das ist menschlich, das ist psychologisch belegt. Mit dem Tod anderer rechnen wir, ja, das Lauf der Welt, aber mich trifft es nicht. So eine Überlebensstrategie, um sich in die Kämpfe des Lebens hineinzutrauen, ohne gleich an das Schlimmste denken zu müssen. Aber das ist nur so eine Augenblicksweisheit, mit der man sich instinkthaft versucht zu wehren und zu helfen. Langfristig als gewachsene Persönlichkeit den Kämpfen des Lebens begegnen zu können, dazu braucht der Mensch eine ganz persönliche Antwort auf die Frage, wie ist es denn bestellt, auch um mein Sterben? Was trägt mich im Leben schon? Was hält mich im Sterben? Ja, was macht mein Leben aus? Was gibt mir dann auch Halt im letzten Moment? Der traurige Monat November hilft uns dabei, ein bisschen auf die Sprünge, uns dem Thema etwas zu stellen. Spätestens im Herbst, da verlieren die Laubbäume ihre Blätter, wenn die Früchte des Jahres erbracht worden sind. Gibt es nochmal so rund um die bunte Blätterpracht ein herrliches Naturschauspiel, was man auch so schön an den Hängen jetzt beobachten kann. Wer es noch schöner haben will, fährt nach Kanada und bestaunt den Indian Summer. Aber dann sind sie irgendwann alle ab, die Blätter. Blütenpracht, Früchte, Macht und Blättertracht, alles ist dahin. Übrig bleibt das kahle Baumgerippe und damit auch das, was schonungslos offenlegt, was macht meine Substanz aus? Was steckt hinter der Fassade? Was bleibt übrig am Ende? War das mein Leben? Was bleibt? Die Vergänglichkeit mahnt uns auch zu der Frage, wofür lebe ich denn eigentlich? Schauen wir da mal genauer auf die Lebenskonzepte. Wofür gebe ich das Letzte? Wofür bin ich bereit, mich aufzuopfern, mein Leben auch gar zu opfern? Was füllt mich aus? Hobbys, Pläne, die ich verwirklicht haben möchte, Menschen, die mir sehr am Herzen liegen. Wofür bin ich bereit zu sterben? Wofür bin ich bereit zu leben, mich aufzuopfern? Einen kleinen Einblick geben da die Traueransprachen auf den Friedhöfen, die so dankbar erwähnen, was das Leben eines Menschen ausgemacht hat. Da haben wir einmal gar nicht mal so als Karikatur, auch wenn es so erscheint, durchaus ernst gemeint. Auch immer wieder kommt das bei der Frage, was hat denn, wenn ich dann frage, Ihr Opa, Ihr Vater, was hat sein Leben denn ausgemacht? Worauf sollten wir Bezug nehmen? Gar nicht mal als Karikatur, sondern so ernst gemeint als Anerkennung von Lebensleistung. Arbeit war sein Leben. Manche schauen dann schon mal genauer hin und sagen dann auch, Arbeit kann es ja auch nicht gewesen sein. Aber was rausgekommen ist bei der Arbeit vielleicht, die Lebensleistung, die Erfolge des eigenen Tuns und Schaffens, die könnte man doch mal erwähnen. Dazu soll mal einer zu Worte kommen, der dazu auch was zu sagen hat. Der, nach meiner Meinung, größte Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Barth, schreibt: Zu dem, was fällt und weicht, gehört auch, was man eines Menschen Lebenswerk nennt. Sicher, das ist eine schöne Sache, wenn einer etwas Kleines oder Großes treulich ausrichtet in seinem Leben. Warum sollte er sich dessen nicht freuen dürfen? Ich kenne auch so einen, der ist ziemlich fleißig gewesen, hat viele und dicke Bücher geschrieben und viele Studenten unterrichtet. Eines ist sicher, auch er hat seine Zeit und nicht mehr als eine Zeit. Einmal werden andere kommen und dasselbe besser machen. Und einmal wird er gänzlich verschollen sein. Ob die Lebensleistung eines Menschen groß oder klein, bedeutend oder unbedeutend war, wird er einmal vor seinem Richter stehen. Und so wird alles, was er getan hat, nicht mehr als ein Maulwurfshügel sein. Und etwas Besseres wird ihm nicht übrig bleiben, als auf das Unverdiente zu hoffen, nicht auf eine Krone, sondern auf das unverdient gnädige Urteil. Der Wert der Lebensleistung in den Augen nicht nur von Karl Barth, sondern sicher auch von Gott, ein Maulwurfshügel. Was bleibt übrig am Ende? In Traueransprachen ist dann noch so ein anderer Aspekt, der auch immer wieder erwähnt wird. Was bleibt? Die Gemeinschaft, die ich erfahren habe, die Menschen, die Freunde, die Familie, die mir am Herzen liegen. Was an Beziehung gewachsen ist, in Liebe gepflanzt, das bleibt auch über den Tod hinaus. Und das, denke ich, ist schon wichtig, gilt es festzuhalten. Das bleibt auch wirklich ein Wert des Lebens, bleibt auch als Erinnerung in den Herzen der anderen verankert und geht mit. Das ist ein Trost. Aber der Schmerz des Abschiedes bleibt trotzdem, weil er ein Ende dieser Gemeinschaft markiert. Und viele Sterbende spüren das auch, dass sie jetzt auf einmal schon vor dem Sterben schon spüren sie, wir gehen auseinander, die Gemeinschaft wird nicht mehr so weitergehen. Und sie spüren dann auch einmal eine Einsamkeit, weil sie merken, das, was mir eigentlich jetzt am Herzen liegt, dass ich Abschied nehmen muss, darüber kann ich mit keinem hier reden. Von meinen Angehörigen wird alles beschwichtigt, es wird schon besser, neue Medikamente, neuer Arzt, wer weiß, was wir noch schaffen können. Und der Sterbende selber weiß, da ist nichts mehr zu machen. Ich kann mit keinem ehrlich darüber reden. Diese Einsamkeit, ich muss diesen Weg alleine gehen. Was bleibt übrig am Ende von der Arbeit, den Leistungen, den Beziehungen? Andere haben einen festen inneren Halt, einen starken Charakter, einen festen Glauben entwickelt, der trägt in der Stunde des Abschiedes. Das ist auch ein großes Geschenk, das man sich im Leben aufgebaut hat und auf das man dann auch zurückgreifen kann. Das stärkt in der Stunde des Übergangs. Aber wie ist es mal, wenn man dann übergegangen ist und ankommt auf der anderen Seite, kann ich dann mit meinem festen Charakter, meinem inneren Halt und starken Glauben für eine gute Sache gelebt zu haben, vor Gott bestehen? Karl Barth schreibt dazu, man kann nicht an seinen Charakter, nicht an das Gute in einem selbst und auch nicht an seinen eigenen Glauben glauben. Glauben kann und darf man nur daran, dass Gott für uns ist. Darum gibt's im Grund nur ein einziges gutes Wort, das uns aufrichtet, stärkt und tröstet. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Mein Bund soll nicht hinfallen. Das gilt, denn das steht, das sagt nicht irgendein Mensch, das spricht der Herr, dein, mein, unser Erbarmer. Was ist das Tragende? Der letzte Halt in meinem Leben? Nicht, dass ich mich an etwas klammern kann, sondern dass ein anderer mich umklammert und hält. Nicht meine Leistung, meine Familie, mein Glaube, sondern ein anderer von außen her umfängt mich, hält mich, trägt mich. Was ist die tragende Wirklichkeit meines Lebens? Letztlich die, die mich von außen her trägt und nicht die Stützen und Krücken, die ich mir selber baue. Wenn bei Beerdigungsansprachen immer viel vom Tun und anerkennende Leistung des Menschen die Rede ist, empfiehlt dann die Bestattungsagenda spätestens an dem Moment, wo dann der Sarg in die Erde gesenkt wurde nach dem Ablassen und dem Erdwurf als Vorbereitung zum Vater Unser, auf diese Brücke zum Jenseits hinzuweisen, die allein durch Jesus Christus geschlagen ist, und zwar mit den Worten genau des heutigen Predigttextes: Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, darum wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Jetzt habe ich so 250 Beerdigungen so ungefähr mal überschlagen vor Augen, wo ich jedes Mal diesen Satz auch an dieser Stelle gesagt habe. Und mir erschienen diese Worte immer wie aus einer fremden Welt und Wirklichkeit hineingesprochen an die Trauergemeinde. Denn der Verstorbene hat für vielerlei gelebt und ist gestorben, aber nicht für Jesus Christus oder zumindest nicht vordringlich. Für Paulus dagegen war Jesus Christus die tragende Wirklichkeit seines Lebens. Erfüllung und höchste Bestimmung des Daseins im Leben sah Paulus darin, und das kehrt immer wieder, wenn er über das Leben, über ethische Fragen nachdenkt, in Christus sein. Diese Formel, die alles bei ihm ausmacht, in Christus sein, in den Bewährungen des Lebens, in den Entscheidungen des Lebens und dann letztlich, wenn es ins Sterben geht, bei Christus sein, beim Herrn sein. Ja gut, das ist also bei Paulus, wie gesagt, ich erlebe es wie aus einer anderen Welt oft in die Trauergesellschaft hineingesprochen. Können wir das denn für uns nachvollziehen als Menschen des 21. Jahrhunderts? Geht denn das überhaupt, das so zu sagen, die ganze Wirklichkeit, diese komplexe Welt, diese ausdifferenzierte, hochmoderne Welt auf eine Formel bringen zu wollen? Christus, das ist krass. Das ist ja eine Verkürzung, eine Reduktion, eine Engführung dieser Wirklichkeit. Das kann es ja nicht sein. Aber wir können es auch anders ausdrücken. Es ist nicht nur eine Reduktion, Verkürzung, sondern auch eine Konzentration. Ein Bringen auf den Punkt, eine Fokussierung auf das Wesentliche. Und darum geht es eigentlich, wenn es um das Sterben geht. Die Frage, was ist von all dem, was es gibt auf der Welt, das, was jetzt zählt? Nicht Zerstreuung, Ablenkung, vielerlei helfen in den Bewährungen des Lebens, sondern die Konzentration auf das Wesentliche, die Engführung aller möglichen Optionen auf die entscheidenden Alternativen, rechts oder links, oben oder unten, schwarz oder weiß, das eine Ziel ins Visier zu nehmen, den einen entscheidenden Halt zu finden, ergreifen und dann festhalten. Was ist für uns dieser entscheidende letzte Halt? Unsere Lebensleistung, wo Karl Barth sagt, ein Maulwurfshügel, unser Partner, unsere Familie, unsere Angehörigen, unsere Freunde, wenn das so ist, dann ist es auch so, durchaus. Etwas, wo ich mir bewusst bin, das hält mich, das trägt mich. Aber wenn ich mich daran festhalte, kann ich nicht mehr Halt für die anderen sein. Dann bin ich nicht mehr für sie Halt, dann sind sie für mich Halt. Und wenn man so die Familien so begleitet, gibt es das immer wieder so, Ehepartner, wo der eine sich am anderen festhält und dann stirbt der eine zu früh, gerade der Falsche, und da bleibt der andere übrig, der sagt, ich habe mein ganzes Leben immer mich festgehalten an meinem Mann, jetzt hatten wir es bei der Goldkonfirmation, und dann ist er nicht mehr da. Das ist ein Halt gewiss, aber dann kann ich nicht mehr selber, wenn ich Halt gebe, Halt empfangen oder andersrum. Oder unser Glaube, unsere Glaubensgrundsätze, unsere Lebenshaltung, das, was uns trägt, dann ist es so, dass ich mich letztlich doch am eigenen Schopf herausziehen muss aus dem Sumpf. Halt festhalten muss ich mich an etwas, was außerhalb meiner selbst liegt. Paulus lädt uns ein, Christus als den Halt im Leben wieder neu zu entdecken, so zu leben, dass wir bei allem in ihm sind, in Christus sein und leben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Können wir das von uns sagen, dass Jesus das Einzige ist oder das in Christus Leben unsere Identität ausmacht, dass wir in dem Herrn leben, so wie es in Anlehnung an diese Bibelstelle auch als erste These im Heidelberger Katechismus der reformierten Kirche heißt. Luther ist da so ein bisschen systematischer, da werden die Fragen im Katechismus so abgeklappert. Heidelberger Katechismus geht gleich drauf los zu, auf die Frage, was ist dein einziger Halt im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Glaubensbekenntnis. Aber ist das auch Lebensbekenntnis? Kann ich das für mich so nachsagen? Hier ist Ehrlichkeit gefragt. Offene Ehrlichkeit. Und ich mich ehrlich frage, muss ich sagen, wenn es darum geht, für die Sache Jesu zu leben, in den Traditionen Christi zu stehen, sage ich ja, dazu stehe ich, okay. Wenn es darum geht, aus seiner Christi-Erlösung heraus zu leben, aus seiner Gnade zu leben, was ich bin, das geht auch. Das ist das Geschenk, wo ich Erneuerung, Kraft und Vergebung erfahre, ja. Aber in Christus sein, mit meinen ganzen Alltagsentscheidungen, mit meinen ganzen unfertigen Persönlichkeit, auch trotz mancher Jahre, in den Irrungen und Wirrungen des Alltages, mich der gnädigen, aber auch verändernden und umgestaltenden Kraft des ewigen, allmächtigen Christus anzuvertrauen, ihm als lebendigem Gegenüber zu stehen, sein Angesicht zu suchen, aber auch zu spüren, wie sein Angesicht auf mir ruht und das dann auch aushalten zu können in den Lebensentscheidungen, bleibt ein Weg, wenn ich jetzt mal von mir aus ehrlich bin, ein Weg, eine Herausforderung, ein immerwährender Prozess, in dem ich sehr oft keine konstruktive Rolle spiele, in Christus sein. Aber da, wo es mir gelingt, und das gibt es zum Glück auch, oder besser, wo es nicht mir gelingt, sondern wo es mir geschenkt wird, da merke ich, wie Fundamente in den Sumpf meines Daseins gerammt werden, auf denen ich stehen kann, auf denen ich stehen kann, das nicht schwankt, wenn es schwer wird. In Christus sein, von ihm beschenkt sein, diese Momente merke ich, wie Fundamente in den Sumpf meines Daseins gerammt werden, auf denen ich stehen kann, auch wenn es schwankt und schwer wird. Sterben wir? So sterben wir dem Herrn, leben wir, so leben wir dem Herrn. Das ist eine Einheit. Das eine geht nicht ohne das andere. Man kann nicht seine Selbstverwirklichung leben und dann im Sterben dann den Halt bei Christus noch finden. Gut, im Sterbebett, es gibt immer noch Wege Gottes, wo viel Gnade möglich ist, aber das sind schon Sonderfälle. Wer im Herrn stirbt, der hat auch meistens vorher im Herrn gelebt. Ich durfte das bei meiner Großmutter erleben, eine Frau, die lange ihren eigenen Weg gegangen ist und sich selber verwirklicht hat, auch so in Nachkriegszeiten, wo man sagt, es geht auch nicht anders, wie soll man anders durchs Leben kommen und sich durchschlagen, man muss halt dann immer mal krumme Wege gehen. Aber die Gebete von der Mutter, der Schwester, dem Sohn hatten dann doch Früchte gezeitigt und sie wurde eine leidenschaftliche Christusnachfolgerin in einer atheistischen Umgebung, die ihren Glauben authentisch bezeugt hat, auch mit einem offensiven Christsein an die Nachbarn ging, aber es war eine Persönlichkeit, die trotzdem, der das abgekauft wurde und wo das anerkannt wurde. Und als sie mit dem Pfarrer zusammensaß, um die Trauerfeier für ihre Schwester mit 99 Jahren verstorben vorzubereiten, sagte sie, wenn ich dann einmal sterbe, dann müssen Sie über das Pauluswort predigen, Christus, der ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Als der Pfarrer und wir alle dann unverhofft 4 Wochen später wieder auf dem Friedhof versammelt waren, weil sie dann plötzlich gestorben war, kurz nach ihrer Schwester, predigte der Pfarrer dann über dieses Bibelwort. Und zwar indem er sagte, ich wollte schon immer mal bei einer Beerdigung dieses Pauluswort weitergeben, aber ich hatte es mir bisher nicht getraut, den Angehörigen zu sagen, dass Sterben ein Gewinn ist. Aber heute kann ich es aus ganzem Herzen sagen, denn hier passt es. Sie hat einer in Christus gelebt und so ist auch Christus der Gewinn. Es gibt eine Brücke von den alltäglichen Fragen, soll man Alkohol trinken, soll man rauchen, hin zu den letzten Fragen des Lebens um Halt und Lebensorientierung, was unsere Lebensmaßstäbe sind. Unser Umgang mit den kleinen Dingen des Alltages lässt mehr über unseren Glauben sichtbar werden, als wir manchmal meinen oder ahnen. Oder umgekehrt formuliert, unser Glaube, der uns trägt, der uns Halt gibt, bestimmt unseren Alltag mehr, als wir vermuten. Angesichts der Ewigkeit fragt Paulus, wofür leben wir? Und dann auch, wofür sterben wir? Im Lichte der Ewigkeit verändern sich die kleinen und oft kleinlichen Maßstäbe unseres Handelns. Großes wird groß, Kleines wird klein. Paulus lädt uns ein, unser Leben in Christus zu gestalten, aus ihm heraus und tief mit ihm verbunden und lädt uns ein, unser Sterben als ein Nachhausekommen zu ihm zu verstehen, zu ihm, in dem wir auch gelebt haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der begleite uns in alle Ewigkeit und Wahrheit. Amen.